Wenn man jetzt analysiert, was steckt da drinnen, dann bringt uns das schon ein ganz schönes Stück hinein in die Fragestellung, um die es geht. Nämlich, ich mache es mal von außen her. Wenn wir jetzt wissen, dass wir einen größeren Rahmen haben, dass wir mit zwei Bezugssystemen operieren müssen, also mit einem gesamtösterreichischen und einem regionalen, sagen wir mal, dann könnten wir sagen, es ist vielleicht nicht falsch, aber in jedem Fall unvollständig. Das ist schon ein Teil der richtigen Antwort, aber es ist nicht richtig. Es ist nur ein Teil der Antwort. Und wenn wir das sagen, dann operieren wir mit unserer Kompetenz im Hinblick auf zwei Sprachen. Nicht? Du bist, so wie das Kind lernt, das ist sozusagen schön, das ist billig, das ist rot. Lernt es mal, das ist rot. Aber das Kind muss auch lernen im Laufe der Zeit, dass nicht alles das, was die Eltern rot nennen, von anderen vielleicht als rot genannt wird. Da gibt es dann ein Problem. Nicht? Wie groß ist die Spannbreite von dem, was sonst noch rot genannt werden kann? Aber klassischerweise sozusagen gestehen erste große Krisen in der kindlichen Entwicklung, indem das Kind draufkommt, dass der Gebrauch des Wortes, den es gelernt hat, und auch der Sätze, die es gelernt hat, in einem größeren Zusammenhang anders ausfällt, dass es eine zweite Verwendung dieser Termini gibt, die auch akzeptabel ist oder nicht akzeptabel und mit der es umgehen muss. Das heißt, an dieser Stelle haben wir dann einen sehr klaren Fall von an das, was richtig ist, kommen wir heran, indem wir zwei Sprachen aufeinander beziehen. Noch, also interessanter aber, und das ist echt hilfreich, interessanter ist die Frage, wie analysiere ich die Aussage, innerhalb der Sprache, die das Kind spricht, ist es richtig, dass das die Telefonnummer ist. Weil wenn es nämlich wahr ist, was ich gesagt habe, wenn das eine wichtige Maxime ist, dass Wahrheit immer mit zwei Sprachen zu tun hat, dann stellt sich durch Ihre Frage genau das Problem, und was ist, wenn ich jetzt nicht zwei Sprachen habe? Was ist, wenn ich in derselben Sprache bleibe? Was ist, wenn ich zum Beispiel in der Sprache, die mir jetzt zur Verfügung ist, eine Aussage darüber mache, was da jenseits des Fensters ist oder über die Telefonnummer? Ja? Das scheint doch so zu sein, dass wir an der Stelle nur eine Sprache brauchen. Das nennt man dann die Umgangssprache, die zum Beispiel, kann man die Umgangssprache nennen, in der man auch Aussagen, in der man nicht nur Sätze formulieren kann, sondern auch Sätze über die Sätze der Umgangssprache formulieren. Die Umgangssprache kann sowas ganz gut verdauen. Nicht? Ich sage über einen Satz, um was Harmloses zu sagen, ich kann über einen Satz etwas sagen, nämlich wie viele Worte der enthält. Ja? Ich kann über einen Satz sagen, wie viele Buchstaben besteht. Ich kann über einen Satz sagen, der ist dort an die Wand geschrieben. Ich kann über einen Satz sagen, er bezieht sich auf das. Das wäre sozusagen jetzt, wären alles Beispiele davon, wo wir in einer Sprache drin bleiben. Und wir werden, deswegen greife ich das jetzt auf, wir werden sozusagen sehen, dass das genau auch eine Schwierigkeit von Tarski ist. Und dass so wie der Tarski, wie die Tarski-Vorgangsweise definiert ist, Tarski würde einerseits sagen, das muss ich als erstes mal vorausschicken, Tarski würde sagen, genau wegen dieser Eigenschaft, die ich gerade genannt habe, dass die Umgangssprache derartig sozusagen stark im Verdauen von Sätzen ist, genau deswegen eignet sich die Umgangssprache nicht für meine Definition. Wahrheit nach Tarski lässt sich für die Umgangssprache nicht definieren. Also da sagt der Finger weg. Ich werde es gleich dann noch ein bisschen weiter ausführen. Und er würde stattdessen sagen, das ist die offizielle Aussage von Tarski, in dem Maße, in dem wir nicht diese Struktur haben, eine Sprache, über die man spricht, und in eine Sprache, in der man spricht, also in der man diese beiden Sprachen nicht voneinander unterscheiden kann. Fachausdruck ist Objektsprache und Metasprache. Solange man in der Umgangssprache das beides zusammenwirft, komme ich mit meinem Vorschlag zur Wahrheit nicht weiter. Ich passe, sagt Taske. Also Taske würde sagen, an dieser Stelle kann ich dir nicht helfen. Die bisschen subtilere Antwort darauf ist zu sagen, ganz so ist es nicht. Man kann sich da noch weiter behelfen, indem man Schichten der Sprache einbaut, indem man sagt, die Umgangssprache ist nicht ein großes Konvolut, sondern die Umgangssprache hat selbst verschiedene Sprachschichten. Und dann könnte man sowas sagen wie, es gibt in unserer Umgangssprache eine Sprachschicht, in der man die Telefonnummern verwendet, und eine andere Sprachschicht, in der man affirmiert, dass man die Telefonnummern verwendet. Und in der man sozusagen etwas über die Verwendung der Telefonnummern sagt. Das ist was Affirmatorisches, ein Element des zusätzlichen Behauptens. Man behauptet nämlich, dass das richtig ist. Man sagt nicht nur, es ist die Telefonnummer, sondern man behauptet auch, dass das die richtige Telefonnummer ist. Und es ist nun eine sehr interessante Frage, wie das funktioniert. Das muss ich an dieser Stelle lassen. Es gibt mir aber gute Gelegenheit, auf die Vorlesung des nächsten Semesters zu verweisen, wenn ich schon so früh an der Stelle Propaganda machen darf. Das hat nämlich etwas mit, es wird sich sozusagen jetzt wundern, warum, aber es hat etwas mit Toleranz zu tun. Ich leiste mir jetzt noch mit drei Sätzen diese kurze Bemerkung, und zwar warum. Weil jemand, der in einer Sprache, über die er verfügt, eine Aussage darüber macht, wie wahr seine eigenen Sachen sind, der hat in einer Weise ein Verhältnis zu seiner Sprache. Er stellt sich aus seiner Sprache raus und sagt positiv, meine Sprache ist in Ordnung. Das ist nicht ganz das ist sozusagen nicht ganz unerlaubt, aber sonderbar. Das ist sozusagen eine Verdoppelung, ist eine gewisse Art von Verdoppelung. Er sagt nicht nur, er sagt auch, es ist wahr. Und diese Verdoppelung kann zwar einerseits in seiner Sprache geschehen, Sprachen geben diese Verdoppelung her. Interessant ist aber an der Stelle, dass in dem Moment, in dem die Sprachen sich so verdoppeln, auch die Möglichkeit von anderen Sprachen mit drinnen ist. Also behaupten, in meiner Sprache kann ich etwas, das muss jedem möglich sein. Es muss sozusagen jedem möglich sein, in welcher Sprache immer, dass sie oder er etwas behaupten kann. Behaupten, dass das, was ich behauptet habe, wahr ist, heißt, ich spiele ein Spiel, das mich jetzt eigentlich dazu veranlassen sollte, dass ich auch andere Sprachen mit berücksichtige, dass ich meine Sprache relativiere, dass ich sehe, dass andere Leute ebenfalls behaupten können. Also auf der Ebene, auf der ich jetzt behaupte, dass meine Sprache richtig ist, auf dieser Ebene adressiere ich mich an andere Leute, die ebenfalls behaupten etwas über ihre Sprache. Und an der Stelle ergibt sich das Problem der Toleranz. Wie sicher bin ich mir dessen, dass das, was ich sage, wahr ist, im Gegensatz zu dem, was ein anderer sagt, falsch ist. Das ist das Problem. Aber das lasse ich hier mal sozusagen schnell. Gut, jetzt möchte ich nach diesen allgemeinen Sachen Ihnen ein bisschen etwas von dem Material zeigen, was ich Ihnen hier versammelt habe. Bevor ich hinklicke, vielleicht kurz das Folgende. Dieses Handout hier ist ein Handout, da gibt es keinen Autor davon, ich glaube Cape Town University habe ich das gefunden. Das sind so Lernobjekte, für die im Lernobjekte-Seminar sind. Ich habe hier sozusagen in meine Darstellung einige Lernobjekte eingebaut. Das ist ein Handout aus der Cape Town, University of Cape Town. Das hat den folgenden Zweck, das soll für die Philosophieausbildung in analytischer Richtung mal kurz die wichtigsten Sachen von Tarskys Wahrheitstheorie zusammenfassen. Da werde ich kurz was beschreiben und es eignet sich relativ gut, dem entgegenzustellen, diese Kurzübersicht von Heinrich Watzka. Das ist ein Professor in Frankfurt auf der Theologischen Fakultät. Der hat eine kurze Darstellung über diese taskische Wahrheitsdefinition aus der traditionellen europäischen Sicht. Wenn Sie sich wirklich, wenn Sie sich etwas anschauen wollen, was eine sehr, sehr solide Darstellung, auch nicht zu lange, ich glaube, es sind sechs bis acht Seiten oder sowas, der Tarski-Problemstellung aus analytischer Sicht, aber sehr abgewogen, auch im Hinblick auf das, was drauf kommt, dann würde ich empfehlen, diese Sache von Duppen, ein Holländer ist das, sich anzusehen. Also darüber werde ich jetzt einmal sprechen. Die zwei Sachen, die hier in der nächsten Zeile sind, die betreffen formale Aspekte des Wahrheitsbegriffs. Und das sollte ich vielleicht, ich habe es angefangen, beim Frege darzustellen, und das sollte ich jetzt hier beim Tarski nochmal deutlich machen und explizit machen. So wie beim Frege die Behandlung von Begriff auf eine faszinierende Art und Weise in die Richtung von Formalwissenschaften und in die Richtung von traditioneller Philosophie reicht, so hat diese Behandlung des Wahrheitsproblems bei Tarski extreme Wirksamkeit erzeugt im formallogischen Bereich. Diese Wirksamkeit ist an dieser Stelle dokumentiert, und auf das werde ich ein bisschen eingehen. Das wird nicht mein Schwerpunkt sein, aber ein bisschen ein Gefühl dafür, wie das funktioniert, sollen Sie haben. Es hat also eine große Wirksamkeit im formalen Bereich gehabt, und es hat in die Philosophie rein gespielt, was mich jetzt hier eher beschäftigt. Also nächster Schritt ist, ich werde auf diese beiden Handouts quasi eingehen und dann etwas auf die formalen Zusammenhänge, und dann werde ich mich mit ausgewählten Passagen aus den Taskgeschriften selbst beschäftigen. Werde ich heute wahrscheinlich nicht mehr schaffen, das wird nach Ostern stattfinden. Schauen wir uns mal dieses Handout an. Das habe ich auch am Ende des vergangenen Semesters schon gehabt. Das enthält eine ganze Reihe von hilfreichen Sachen. Ich sollte es vielleicht jetzt als erstes so sagen, das ist ein Standard-Lehrinhalt. Das ist das, was man wissen muss von Tarski und von der Fragestellung von Tarski, wenn man das im analytischen Zusammenhang ansieht. Es ist dazu zu sagen, das ist eine methodische Meta-Bemerkung, die ein bisschen zusammenhängt mit Diskussionen dieser Woche in anderen Lehrveranstaltungen. Sie werden sehen, was da drinnen ist, das enthält keine Tarski-Zitate, sondern was er da tut, ist aus der Tradition der Diskussion in der analytischen Richtung, nimmt er die wichtigsten Ideen vom Tarski, sagt, das ist die Tarskische Wahrheitsdefinition, das kann man wissen, da muss man nicht Tarski lesen, das ist der Inhalt, der sich in der Scientific Community herauskristallisiert hat als der wichtige Beitrag von Tarski, den nimmt man und damit arbeitet man weiter. Man schreibt es Tarski zu, man weiß, der ist derjenige, dem das eingefallen ist, aber die Idee gehört jetzt allen, und mit dieser Idee kann man weitermachen, und insbesondere machen wir sozusagen keine Heiligenverehrung und keine extra Liturgie am Beginn der Idee. Also diese ganze, wo kommt das her, diese sozusagen Ursprung, wir müssen uns anschauen, wo es vom Ursprung war, das ist an dieser Stelle gänzlich fern. Was ich machen werde dann als zweites, wo Sie den Text schon gesehen haben, ist allerdings ein bisschen eine Urkundenforschung. Ich werde Ihnen Texte vom Tarski selber zeigen und dann ein bisschen genauer darauf eingehen, wo da Schwierigkeiten sind. Der Grund, warum ich jetzt die Assoziation mit Diskussionen dieser Woche gehabt habe, ist der folgende. Etwas, was ich am Dienstag mache, ist Einführung ins Programmieren. Also eigentlich macht es der Michael Luger, aber es ist eine Arbeitsgemeinschaft Computer und Philosophie. Und da sitzen wir drin und da habe ich einige Kritik einstecken müssen aufgrund meiner Einstellung zu Programmquellcode. Also das, wie Programme geschrieben werden. Als Philosoph konnte ich nicht verleugnen, dass ich auch einer von den kontemplative ursprungsgläubige Betrachtungsweise habe. Das heißt, ich habe empfohlen, setzt euch dort mal hin und schaut, wie das geschrieben ist. Schaut euch diesen Programmcode an, in Python insbesondere, und das ist vergleichbar, das kommt quasi in Analogie dazu, dass man sagt, okay, wir schauen uns an, was Tarski geschrieben hat. Darin spielt sich sozusagen ab. Und der Michael Luger, der ein Softwareentwickler ist, hat gesagt, also das interessiert ihn eigentlich gar nicht, wie das Programm geschrieben ist. Ihn interessiert, was man damit machen kann, wie man damit umgehen kann, welche Projekte und welche Unternehmungen man damit machen kann. Also diese zupackende und vom Ursprung weg orientierte Betrachtungsweise, die ist in der analytischen Philosophie sowieso etwas gebräuchlicher. Und ich nenne das jetzt deswegen, weil ich es auch hier so angelegt habe, Ihnen die beiden Zugangsweisen mal ein bisschen zu zeigen. Was ist hier zu sagen? Erstens mal, was Sie auf jeden Fall wissen müssen, und das ist... Das ist sozusagen, gehört einfach zum Standard der Terminologie in diesem Zusammenhang, so ähnlich wie Sie sich endlos blamieren, wenn Sie Unterbewusstes und Unbewusstes verwechseln, werden Sie sich, ich sage es Ihnen, endlos blamieren, wenn Sie Wahrheitsdefinition und Wahrheitskonvention verwechseln. Das ist etwas, was ich Ihnen hier gleich als erstes mal sagen will. Das ist ganz wichtig, auch zum Verständnis von dem, was Tarski macht. Es gibt eine Wahrheitskonvention und eine Wahrheitsdefinition. Die Wahrheitskonvention hat etwas mit dieser inhaltlichen Adäquatheit zu tun. Tarski überlegt sich in seinem Papier, wenn ich mich jetzt als Logiker mit dem Problem der Wahrheit beschäftige, dann muss ich von vornherein damit rechnen, dass ich da jetzt etwas machen werde, was die Frau auf der Straße nicht einfach versteht. Das passt in diese Richtung der wissenschaftlichen Philosophie. Als Logiker und Logikerin kann ich nur versuchen, sozusagen mit Konstrukten zu erfassen, was bestimmte Zusammenhänge in der Welt, in der Argumentationswelt für eine Logik haben, und was die Intuition bestimmter Begriffe ist. Also wenn man es bei Frege nimmt, Frege sagt, es gibt das Wort Begriff, und das Wort Begriff lässt sich natürlich auf vielfältige Art und Weisen verwenden. Mich interessiert, sagt Frege, dass die Verwendung dieses Wortes Begriff, das, was da dahinter steht, in logischer Absicht, und ich schlage euch jetzt vor, mit Hilfe bestimmter formaler Hilfskonstruktionen zu sagen, was ein Begriff ist. Freges Antwort, Sie können nachlesen, ist ein Begriff, ist eine Funktion, deren Wert ein Wahrheitswert ist. Wird Ihnen nicht komplett plausibel sein, wenn Sie es noch nicht gehört haben. Aber es ist extrem wirkungsvoll gewesen und es lässt sich sehr gut argumentieren. Aber dieses Beispiel kann man ganz gut verwenden, dass wenn jetzt Frege kommt und sagt, weißt du was, ich erkläre dir, was ein Begriff ist. Begriff ist eine Funktion, deren Wert ein Wahrheitswert ist. Dann werden Sie sagen, Wie bitte? Kommt mir nicht plausibel vor. Und erst wenn es erklärt ist, entfaltet das vielleicht ein bisschen was von seiner Überzeugungskraft. Tarski stellt sich diese Frage gleich von Anfang und sagt, ich muss, wenn ich Wahrheit rekonstruiere, muss ich mich nach einer Intuition richten, die ich rekonstruiere. Ich muss etwas finden, wo ich quasi angedockt bin, wo ich verankert bin im normalen Sprachverständnis, wo ich die Leute dazu bringen kann zu sagen, ja, okay, genau, so, das ist eigentlich das, was ich mir unter Wahrheit vorstelle. Und dann kommt der Tarski und sagt, okay, wenn ich dieses Einverständnis hergestellt habe, dann zeige ich euch jetzt, wie das Ding formal zu konstruieren, zu modellieren ist. Die materiale Adäquatheit ist keine Definition, sondern diese materiale Adäquatheit ist eine Konvention, das haben wir jetzt hier. Wir geben nicht eine sozusagen stipulative Definition, das heißt, wir stellen uns nicht einfach hin und sagen, Wahrheit, so wie ich es verstehe, heißt, wenn du mich verstehen willst, dann musst du dich auf meine Definition einlassen. Was du dir dabei denkst, ist mir nicht interessant. Interessant ist das, was ich mit meiner Definition machen kann. So ist es nicht. We are attempting to provide a definition of a term which we already use. So there is something that the definition has to get right. Und das ist das, was in der Konvention erfasst werden soll. Nun ist es so, das hier ist eine, das zweite, der zweite Punkt hier ist eine Bedingung, die wir, die sehr inhaltsreich ist, was wir sehen werden, wenn wir dann den Seitenblick auf Hegel machen. Diese Bedingung werde ich aber hier mal nicht direkt kommentieren, nämlich dass Wahrheit eine Eigenschaft von Sätzen ist, von Aussagensätzen, von sprachlichen Interventionen, sagen wir es mal so. Das liegt schon, quasi in der Voraussetzung meiner Beispiele liegt das schon drinnen. Man könnte, aber da würden wir sozusagen hinter Frege zurückfallen. Es gibt die philosophische Tradition, in der man sagt, Wahrheit ist zum Beispiel eine Eigenschaft von Vorstellungen. Nicht? Ich habe die Idee, dass da draußen eine Hauswand ist und diese Idee ist das, was wahr ist. Also das sind Sachen, die haben wir aber beim Frege schon diskutiert, das lasse ich hier mal. Also Wahrheit beansprucht Tarski als eine Eigenschaft von Sätzen. Und jetzt gibt es hier eine Formulierung, die in diesem Handout sehr signifikant und hilfreich ist. Und das schaut so aus, die Definition, was immer die Definition dann sein wird. Ne? Die Definition ist das Formale, aber diese Definition wird inhaltlich adäquat sein, gerade dann, wenn diese Definition den folgenden Effekt hat, just in case it says, dass ein Satz, zum Beispiel der Satz Schnee ist weiß, dann wahr ist, der Satz wahr ist, genau dann, also die Definition muss sagen, dieser Satz Schnee ist weiß ist wahr, genau dann, wenn er wahr ist. Das ist die Intuition, die an dieser Stelle angesprochen ist und die nun die besondere Diskussion hervorruft, die sich mit der Tarski-Konvention und auch Definition immer verbindet, weil man möchte darauf zweierlei sagen, nicht? Man möchte sagen, also, aha, du sagst mir, das, wonach ich mich richten muss, ist, dass ein Satz dann wahr genannt werden kann, wenn er wahr ist. wer wird dem widersprechen wollen, auf der einen Seite. Zweitens, was ist damit gesagt? Nicht? Habe ich damit irgendwas Sinnvolles gesagt? Ist das nicht eine Selbstverständlichkeit? Man könnte sagen, die Selbstverständlichkeit, die da drinnen steckt, ist natürlich genau die Selbstverständlichkeit, die notwendig ist, damit man damit man hier auch wirklich die allgemeinen Intuitionen trifft. Ja? Ich brauche ja jetzt, das ist die Idee, ich brauche keine kontroversielle Definition von Wahrheit, sondern ich brauche eine Definition von Wahrheit, wo alle zustimmen, eine Konvention, wo alle zustimmen, wo ich sagen kann, okay, ihr werdet doch alle mit mir einer Meinung sein, dass ich einen Satz dann wahr nennen kann, wenn er wahr ist und wenn meine Definition das leistet, dann habe ich eine richtige Rekonstruktion gegeben. Die Frage ist sozusagen, was kann man aus dieser ersten Formulierung, aus dieser intuitiven Formulierung herausholen, was nicht eine Plattitüde, eine Banalität ist. Also es wäre ja wirklich ein Zauberkunststück, und das ist ein Zauberkunststück, das ist genau das taskische Zauberkunststück, aus der Plattitüde, wir dürfen den Satz wahr nennen, wenn er wahr ist, aus dieser Plattitüde herauszuzaubern, etwas, was man philosophisch und formal verwenden kann. Und wie er das macht, das zeigt sich in diesem Handout sehr schön. Also von der Sache her zeigt sich das sehr schön. Da gibt es nämlich jetzt etwas, was ich eben noch nicht gezeigt habe und was in der nächsten Zeile ist. Das heißt, hier gibt es sozusagen den Doppelpunkt. Und dieser Doppelpunkt funktioniert jetzt so, also snow is white is true just when it is true, i.e., nämlich, das ist jetzt hier ein Beispiel, der Doppelpunkt funktioniert als eine Illustration davon, wie man sich das vorzustellen hat, dass Schnee ist weiß als Satz wahr ist, genau dann, wenn er wahr ist. Wie hat man sich das vorzustellen? Schauen Sie sich's an. Schnee ist weiß, als Satz ist im Englischen wahr, genau dann, wenn Schnee weiß ist. Das ist deswegen verblüffend, ich hoffe, Sie sehen die Verblüffung auch, weil, wenn Sie das hier nicht gesehen hätten, dann könnten Sie ja auf die Idee gekommen sein, dass jetzt hier steht, snow is white is true in English if and only if it is true. Das ist das, was da oben steht. Ja? It is true just when it is true. Snow is white is true, if it is true. Das wäre nun tatsächlich die Plattitüde, aus der man nichts herausbringen kann, die sich nicht eignen würde. Und der kleine Knick, der eigentlich alles an dieser Stelle in Bewegung setzt, ist der, dass an dieser Stelle hier auf der rechten Seite, dass dieses if is if and only if, das heißt, das ist ein logischer Konnektor, der sagt, der eine Satz hier ist wahr unter genau den Umständen, hat genau dieselben Wahrheitsbedingungen wie der Satz auf der rechten Seite, auf dieser rechten Seite der Äquivalenz steht jetzt nicht Wahrheit, das würde natürlich auch nicht funktionieren, weil man, wenn man hier, so wie das hier steht, ist wahr gerade dann, wenn er wahr ist, ist ein eklatanter Fall von Zirkeldefinition. Ja? Man definiert, was wahr ist, ist wahr genau dann, wenn es wahr ist. Also so kann es nicht gehen. Ja? Diese Zirkeldefinition muss man vermeiden. Das heißt, es geht darum zu definieren, was dieses is true hier für Wahrheitsbedingungen hat. Nicht? Unter welchen Bedingungen das hier auf einen Satz zutrifft, das muss hier definiert werden. Und dieses hier, dieses wahr, wenn man hier auf der anderen Seite auch wahr hineinnimmt, dann wird das so nicht gehen. Und was macht man stattdessen? Man macht stattdessen das Folgende, man setzt hier diesen Satz ein. aber diesen Satz nicht als einen Satz in Anführungszeichen, als einen zitierten Satz, sondern diesen Satz, man kann sagen, im alltäglichen Gebrauch. Diesen Satz als einen behaupteten Satz, diesen Satz als einen Behauptungssatz. Das heißt, ich habe jetzt genau die Situation, die ich in Antwort auf Ihre Frage mit den Telefonnummern gesagt habe. Ich habe hier einen Satz, der ist sozusagen ein Problem. Ja? Hier ist der Satz, das ist die Telefonnummer, das ist meine Telefonnummer, genau dann, wenn, und dann, es kommt genau dann, wenn, wenn das meine Telefonnummer ist. Mit dem einen Unterschied, dass ich an dieser Stelle den Satz betrachte als etwas, was die Eigenschaft haben kann, dass es wahr ist, und an dieser Stelle den Satz einfach verwende. Das ist dieses affirmative Moment. Und sagen wir mal, intuitiv könnte man das, was hier oben steht, snow is white is true just when it is true, könnte man ein bisschen näher an diese zweite Formulierung anpassen, indem man es folgendermaßen sagt, der Satz Schnee ist weiß ist wahr, genau dann, wenn Schnee weiß ist. Da hat es einen starken Akzent drauf, nicht? Also da der Akzent, den ich setze, nämlich der Akzent, der Sie davon informieren soll, dass es sich hier um den Satz im Modus der Behauptung handelt, leistet die Arbeit, dieselbe Arbeit wie diese Aussage, der Satz Schnee ist weiß, ist wahr, wenn er wahr ist. Also wenn er wahr ist, kann man paraphrasieren als, naja, wenn Schnee weiß ist. Und das Spiel, das ich mit dieser Sprachfolge, wenn Schnee ist weiß, mache, das ist der entscheidende Punkt. Das Spiel unterscheidet sich. Hier ist das Spiel, dass ich schaue den Satz an und frage mich, hat er eine Eigenschaft? Und hier ist das Spiel, ich verwende den Satz. Und das ist die Grundlage für diese Formulierung hier. Das ist die Formulierung, die Sie normalerweise finden in solchen Zusammenhängen. T ist die sozusagen die taskische Wahrheitskonvention. A definition will be adequate just in case it issues in clauses of the form. Das ist so. Wie immer die Definition aussehen wird, was dabei herauskommt, soll der folgenden Bedingung entsprechen, weil diese Bedingung erfüllt unsere Intuitionen zum Wahrheitsbegriff. Und die Bedingung, der diese Sätze entsprechen sollen, die schaut jetzt so aus, was dabei rauskommt bei den Definitionen. Dabei muss Folgendes rauskommen. Der Satz ist in Englisch wahr, genau dann, wenn P, wobei S und P für was steht und was steht jetzt drin. P wird durch den Satz, wird durch einen Satz ersetzt, das heißt, es gilt für alle Sätze, also Schnee ist aber weiß, das ist das, was auf der rechten Seite steht, und S wird durch den Namen dieser Sätze ersetzt, das ist die Wahrheitskonvention. Wobei die Sprache für deren Ausdrücke Wahrheit hier definiert wird, eben die Objektsprache ist und die Sprache innerhalb derer wir diese Definition machen, die Metasprache ist, also das P, das hier drinnen steht, in dem wir die Behauptung aussprechen, dieses P ist ein Teil der Metasprache und das S ist ein Teil der Objektsprache. Nun ist hier jetzt schon etwas zu sehen, was uns noch weiter ziemlich beschäftigen wird, dass nämlich die vorher auch schon diskutierte Frage, was ist denn jetzt, was sind denn jetzt die Kriterien, nach denen ich herausfinden kann, was eine Objektsprache und eine Metasprache ist und inwiefern bin ich nicht die ganze Zeit in einer Sprache, wird an dieser Stelle schon ein bisschen schwieriger, weil wenn wir sagen, wir geben eine Wahrheits, sagen wir mal so, wenn wir da nochmal zurückgehen und sagen, die Plausibilität dessen, dass wir hier sagen können, okay, das leuchtet uns ein, dass das was mit Wahrheit zu tun hat, scheint hier zu tun zu haben mit der Tatsache, dass beides gleich klingt. Nicht? Snow is white is true if snow is white. Schnee ist weiß, ist wahr, wenn Schnee weiß ist, zu ergänzen, wirklich weiß ist. Die Plausibilität kommt daher, dass wir sagen wollen, naja, erstens einmal verstehen wir, unter welchen Umständen Schnee weiß ist, weil wir nämlich Deutsch sprechen. Und zweitens verstehen wir, was Snow is white heißen soll, nämlich, wenn wir nämlich Deutsch sprechen, Snow is white heißt nämlich Schnee ist weiß. Und wahr ist es dann, wenn Schnee weiß ist. Ja? An dieser Stelle haben wir das Einsprachenproblem. Wir sagen, na net, ne? No-na. Man möchte sagen, es ist ein typischer No-na-Effekt, weil wir wissen, was es heißt, dass Schnee weiß ist, können wir auch definieren, unter welchen Umständen das wahr ist. Wir bedienen uns auf beiden Seiten derselben Sprache und daher kommt sozusagen dieser Effekt zustande. Das wäre kurzschlüssig. Das darf man dem Daskin nicht wirklich vorwerfen. Das ist allerdings ein Problem der chauvinistischen Sprachlösung. Ja? Das ist eine schöne Art und Weise zu exemplifizieren, wie man sozusagen dazukommt auf eine unduldsame Art und Weise, als jemand, der die Sprache kennt, auch zu definieren, was wahr ist in dieser Sprache. Die Schönheit dieser Definition besteht darin, dass die logische Struktur erhalten bleibt, wenn ich da eine andere Sprache hinsetze. Das heißt, wenn ich aus dem Chauvinismus rausgehe, unter Anführungszeichen, und sowas mache, ja, hier wird es interessant. La neige blanche is true in French if snow is white. Das ist der Punkt, an dem die taskische Äußerung von um Wahrheit verstehen zu können, muss man damit rechnen, dass es mehrere Sprachen gibt, wirksam wird. Nach der Konvention von Wahrheit funktioniert das ganz genauso. Und zwar warum? Überlegen wir uns mal. Ich habe eine Objektsprache, ich stehe sozusagen vor einem Sprachausdruck und muss diesen Sprachausdruck, ich stehe vor einem Sprachausdruck und ich könnte mal sagen, ich verstehe ihn nicht, aber sagen wir es an dieser Stelle, ich brauche einen Anhaltspunkt, um zu sagen, unter welchen Umständen ist dieser Sprachausdruck wahr. Und stellen Sie sich vor, Sie können praktisch kein Französisch, sagen wir mal so, Sie können kein Französisch, aber Sie brauchen auf die Schnelle unbedingt ein paar Regeln, um den Multiple-Choice-Test zur Einreise zu erfüllen. Nicht? Stellen Sie sich das vor, dann könnten Sie Wenn Sie sowas memorieren, ja, also sagen wir mal, Sie wissen, der Multiple-Choice-Test ist nicht besonders anspruchsvoll, hat 50 Fragen, ja, und diese 50 Fragen müssen Sie entsprechend beantworten, auf Ja oder Nein. Ja. Und wenn Sie sich 50 solche Sachen ausrechnen, so wie den Punkteführerschein, nicht? Wenn Sie sich 50 solche Formeln merken in Ihrer Sprache, dann kommen Sie durch den Test. Sie sind konfrontiert mit diesem Sprachausdruck was Sie noch wissen müssen in diesem Fall, ist das Negationszeichen. Nicht? Wenn es ein Test ist auf Ja, Nein, ja. Aber Sie können sich sozusagen zurechtlegen. Dieser Sprachausdruck ist dann wahr, wenn in Ihrer Sprache dieser Ausdruck behauptet werden kann. Und das ist der Punkt, an dem jetzt deutlich wird, wie Wahrheit quer durch die Sprachen funktioniert. Sie haben hier eine Sprache, die zitiert wird, und das muss nicht Ihre sein. Und Sie haben hier eine Sprache, die verwendet wird, und das ist eine, die Sie beherrschen müssen. Sie müssen eine Sprache beherrschen, Sie müssen wissen, was in dieser Sprache bestimmte Aussagen, wie die funktionieren. Sie müssen diese Aussagen treffen können, und der Rückgriff auf die Kompetenz, diese Aussagen zu treffen, wird verwendet als Kriterium dafür, dass Sie einem Ausdruck einer Objektsprache eine Qualifikation zuordnen können, nämlich die Qualifikation, dass dieser Ausdruck wahr ist. Und wenn Sie das so ansehen, dann können Sie jetzt im Rückschlussverfahren ein bisschen deutlicher machen, wie das in Ihrer eigenen Sprache ausschaut. In Ihrer eigenen Sprache schaut es auch nicht anders aus, würde jetzt Tarski sagen. Sie haben halt hier jetzt einen Ausdruck, der ist nicht einer, den Sie noch nicht gehört haben, sondern es ist ein Ausdruck Ihrer Sprache, und Sie sagen jetzt über den Ausdruck Ihrer Sprache, dass er unter bestimmten Bedingungen wahr ist. Nicht? Damit ende ich jetzt einmal, der Punkt, bei dem aus dieser Tarski-Konvention quasi das Kaninchen aus dem Hut gezaubert wird, ist, dass Tarski darauf hinweist, dass diese Verschneidung zwischen zwei Sprachen oder Sprachebenen genauso funktioniert in Ihrer Sprache wie quer von Ihrer Sprache zu anderen Sprachen. Also dass in Ihrem eigenen Verständnis von Wahrheit auch für Ihre eigene Sprache diese Unterscheidung in der Satz liegt vor mir und ich muss mich fragen, ist er wahr? Und andererseits, ich habe nur Sätze, um darüber etwas zu sagen, unter welchen Umständen Sätze wahr sind, dass das in Ihrer eigenen Sprache ganz genauso auftritt und dass daran sozusagen, dass die Intuition der Wahrheit, die sagt, man kann einen Satz wahr nennen, dann, wenn man diesen Satz behaupten kann, dass diese Intuition eigentlich auch schon diese Faltung in der Sprache enthält. Okay, danke.